Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Siebenbürger Sächsin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schneider. Schön,
Dankeschön,
dass Sie da sind. Die Musik hat und macht Annika Kelm, eine Studentin, die in Halle in der Studierendengemeinde engagiert ist. Vielen Dank für die Musik. Herr Dr. Schneider, Sie sind geborener Siebenbürger Sachse. Darüber will ich Sie im zweiten Teil unseres kurzen Gespräches fragen. Wir haben ja nicht viel Zeit. Es gibt viel zu erzählen und ich weiß auch, dass Sie gut und gerne erzählen. Aber bitte lassen Sie uns zuerst mal wissen, wie kommt es überhaupt, dass es die in Rumänien gibt? Wer sind die? Woher kommen die? Und was sind das überhaupt für Leute?
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Pfarrerin Thiel, dass ich hier mit Ihnen reden kann und dass die Gäste zuhören. Es gibt einen ersten sehr großen sprachlichen Unterschied zwischen Sachsen und Sachsen, also Stimmloses und Stimmvollen, daran kann man das unterscheiden. Die Siebenbürger Sachsen werden Sachsen genannt, weil im Mittelalter alle deutschsprachigen Gruppen Osteuropas als Saxones bezeichnet werden. Also Sie haben das noch heute in Finnland, die Saxa, genauso wie in Frankreich dann Allemand. Die Siebenbürger Sachsen sind im 11., 12. Jahrhundert am Ende des dritten Kreuzzugs im Zuge der Ansiedlung des Deutsch-Ritterordens im Wesentlichen hingekommen und dann auf Einladung des ungarischen Königs Geza II. Und seiner Nachfolger, der die Südostecke seines zu begründenden Reiches mit Siedlern besiedelte, und zwar aus sehr unterschiedlichen heutigen Gegenden, Rhein, Mosel, Lüttich, aber genauso aus dem bayerischen, sächsischen. Und die Sachsen sind erst in Siebenbürgen zu Sachsen geworden. Also sie sind vorher im Grunde genommen nicht als Sachsen hingekommen.
Sie kommen mit einem Kreuzzug mit? Sind Soldaten?
Nach dem Kreuz, die sind Siedler. Es ist so, dass durch den dritten Kreuzzug erfährt man von dieser Region sehr viel. Und es gibt vermutlich, oder der wahrscheinliche Grund ist, dass es Hungersnöte an der Rhein-Mosel-Ecke gab in dieser Zeit und gleichzeitig sogenannte Kolonisatoren werben für die Ansiedlung in Ungarn, also im historischen königlichen Ungarn. Und Deutsch-Ritterorden ist ja nicht umsonst deswegen nach Siebenbürgen, weil die hatten natürlich vor, das Land zu besiedeln und zu beherrschen.
Und war es fruchtbar?
Ja, das war sehr fruchtbar. Und es war nicht Terra Deserta, wie das immer heißt, sondern da lebten wohl Menschen, vor allem slawisch, romanisch sprachige Gruppen, nicht sehr viele. Und die Sachsen brachten etwas mit, was sozusagen grundlegend war. Das Magdeburger Stadtrecht. Und sie brachten den eisernen Pflug. Der eiserne Pflug ist im Grunde genommen also die Pflugscharte. Damit kann man den Boden wunderbar bearbeiten. Und sie haben sich dann sehr früh eine eigene Konstitution, eine Verfassung gegeben. Und zwar im Gespräch oder in Verhandlung mit dem Vater von der heiligen Elisabeth, das ist Andreas II., der sogenannte Freiheitsbrief. Im Freiheitsbrief, im Andreanum, werden die Rechte und Pflichten der Sachsen aus Siebenbürgen festgelegt. Das heißt also autonome Selbstverwaltung, auch kirchlicherseits, das Eigenkirchenwesen. Sie gehören zum Erzbischof von Gran, von Estergom und nicht zum Bischof von Weißenburg. Das hat die Reformation unheimlich erleichtert, weil niemand reinreden konnte. Man hat das selber gemacht.
Aber erstmal, als Sie dahin kamen, da waren Sie ganz normal römisch, also oder?
Natürlich, Sie waren sozusagen.
Sie waren keine Orthodoxen wie die anderen dort oder?
Nee, Sie waren überhaupt nicht, sondern Sie waren also abendländisch, westlich, haben mit den vor Ort sich begegnenden Orthodoxen durchaus Kontakt gehabt. Das merkt man in den ausgemalten Kirchen. Es gibt eine ganze Reihe von evangelischen Kirchen heute mit orthodoxer Ikonografie. Das ist natürlich eine Frage des Stils. Also das war einfach schön, weil nämlich damals die ganzen Maler aus dem heutigen Kosovo Richtung Moldau zogen. Und wie eine schöne Gemeinde, die sucht sich natürlich Maler, die ihre Kirche schön ausmalen. Der Unterschied zwischen Ost- und Westkirche ist im 11. Jahrhundert noch nicht so stark. Das muss man auch sagen, das kommt erst später. Und die Sachsen haben dann in sogenannten sieben Stühlen, also daher auch diese Siebenbürgen möglicherweise, also Stuhl ist Richterstuhl, ihre eigene Ordnung gehabt. Und der ungarische König oder die ungarischen Könige haben das eigentlich respektiert, obwohl sie immer versucht haben, dagegen vorzugehen, weil es gab drei große Gruppen in Siebenbürgen historisch. Das sind der ungarische Adel, also die königstreuen Adligen. Es gibt die Székler, Székely auf Ungarisch. Das ist eine ungarischsprachige, nicht magyarische Gruppe. Etwas kompliziert, die sprechen Ungarisch, aber sie sind keine Ungarn, weil sie sozusagen mit den, als Turkvolk das Ungarische angenommen
haben. Durchs Osmanische kam, oder was?
Ja, nee, die Ungarn kommen ja aus dem Kaukasus ursprünglich. Die sind mit den Ungarn schon lange mitgewandert, also sozusagen als Hilfstruppen.
Also den Eindruck gewinne ich jetzt, es war mir gar nicht so klar, dass Rumänien wirklich lange, also bis in die Moderne hinein, ja, ein Vielvölkerstaat, ja, ist und wirklich zusammenströmt aus allen Richtungen, so, ja, und
Das können Sie in der Sprache, wenn Sie Rumänisch sprechen, dann können Sie andocken ans Griechische, ans Slawische, ans Jiddische, ans Deutsche, ans Bulgarische.
Aber diese Siebenbürger, die haben doch dann das Deutsche bewahrt, oder? Sie sind doch deutschsprachig,
ja,
aufgewachsen,
natürlich,
oder?
Ja, natürlich. Ja, ich bin sächsischsprachig erstmal aufgewachsen. Das ist, also wir sind, sag ich mal so, jetzt mal, ich weiß nicht, wer von uns in den Sachsen aus Siebenbürgen her ist, wir sind zu Deutschen geworden im 18., 19. Jahrhundert im Sinne eines national orientierten Deutschtums. Das waren wir ja nie, sondern wir waren eine deutschsprachige Kulturgruppe oder Gruppe. Von denen gab es sehr viele übrigens. Und im 19. Jahrhundert, nach 1848, übrigens spielt da Leipzig eine gewisse Rolle, nämlich mussten sich die Sachsen entscheiden, was sind sie jetzt? Denn Sachsen gibt es natürlich, aber das ist ja keine Nation. Wo die Siebenbürger Sachsen selber sich als eine historische Natio, allerdings im Rechtssinne, nicht im Sprachsinne. Und also zu mir persönlich, wir haben also zu Hause siebenbürgisch-sächsisch gesprochen, das ist also ein moselfränkischer Dialekt, also das tiert sich drum und zum Beispiel Liesen findet Liewen, man soll bleibe, wat man sen, oder das sind also moselfränkisch, und im Kindergarten, in der Schule und dann natürlich in der Kirche spricht man Hochdeutsch. Nur Hochdeutsch. Im Kindergarten hat die Erzieherin uns immer verboten, Sächsisch zu sprechen.
Bevor Sie jetzt das Biografische genau erzählen, da knüpfen wir nachher an, da hören wir aber zwischendurch nochmal Musik. Jetzt will ich erst nochmal kurz zurück zur Geschichte. Also das mit dem Nationalismus entsteht zum 18., 19. Jahrhundert.
Genau.
Und Sie bleiben aber immer Teil, oder wie ist es mit Rumänien dann?
Also ja, Rumänien gibt es ja erst seit 1920. Und es gibt eben in Siebenbürgen historisch 5 große ethnische Gruppen. Das sind von der Mehrheitsbevölkerung die Walachen, dann später Rumänen genannt. Das sind die Ungarn, und zwar Ungarn und Székler. Das muss man zusammen sehen, aber sie unterscheiden sich untereinander auch sehr deutlich. Also die Székler sind keine Ungarn. Das sagen sie ihnen sehr deutlich, wenn sie auf Ungarisch angesprochen werden. Und das dritte ist die Siebenbürger Sachsen. Und dann gibt es die Sattmarer Schwaben. Die sind vor 250 Jahren gekommen. Das war wie vorgestern. Und dann gibt es noch andere, also Griechen, Juden, sehr wichtig, also in vielen Teilen, gerade seit dem 18. Jahrhundert, und natürlich Roma, also die darf man nicht vergessen. Seit 1430 ungefähr leben sehr, sehr viele Sippen in Siebenbürgen, aber da kann ich ein andermal noch was dazu sagen. Also was heute als Roma bezeichnet wird, die nennen sich anders, aber wir bezeichnen sie so.
Wie hat sich die Situation der Siebenbürger Sachsen in der Nationalstaatlichkeit dann entwickelt? Also als Rumänien dann gegründet war, wie war ihre Situation?
Also ihre Situation war, dass sie sich entscheiden mussten zwischen den Ungarn und den Rumänen. Und zwar waren die Sachsen politisch mit 2 Abgeordneten im Budapester Landtag vertreten, in der Regel, und sie waren sogenannte Opportunitätspolitiker, wie alle Minderheiten. Das heißt, sie haben immer mit der Mehrheit gestimmt und haben dabei, ähnlich wie der Südschlesische Wählerverband, immer mit der Mehrheit stimmt, damit er für seine Gruppe etwas rauskriegt. Und man muss sagen, dass das heutige Rumänien, das gegründete Rumänien ja am Ende des Ersten Weltkriegs entsteht, und zwar innerhalb von wenigen Monaten. Das ist ein großer Verdienst rumänischer Nationalpolitiker, dass sie dieses Land dann in den Verhandlungen entstehen haben lassen können. Und die rumänische Königin spielt eine entscheidende Rolle da. Aber das, und die Sachsen haben sich.
Wie heißt die?
Das ist meines Wissens die Maria. Königin Maria, die spricht viele Sprachen und die hat eigentlich in Paris das Entscheidende hergestellt. Und es ist so, die Sachsen haben dann aus Opportunität und aus auch vernünftigem Kalkül gesagt, die Ungarn haben den Krieg verloren, Und Siebenbürgen wird rumänisch werden. Also verhandeln wir lieber mit den Rumänen, also, und versuchen unsere Rechte zu bewahren. Also eine gleiche Politik, die man vorher gegenüber dem modernen Ungarn hatte. Und tatsächlich haben die rumänischen Politiker das wesentlich zugestimmt. Es ist dann ganz anders gekommen, wie das bei politischen Entscheidungen so oft so ist. Von denen blieb dann nicht viel übrig. Aber sie haben auf dem Mediascher Landtag oder bei der sogenannten Mediascher Versammlung 1920 für den Anschluss an Rumänien, also für die positive Zustimmung zu Rumänien gestimmt, die Siebenbürger Sachsen, ihre politischen Vertretung. Das ist bis heute ein heißes Thema mit unseren ungarischen Freunden und Brüdern und Schwestern, weil sagt, ihr habt uns dann im Stich gelassen, weil ihr nämlich 850 Jahre mit uns zusammengelebt habt und dann habt ihr euch abgewandt.
Eine lange Geschichte, wechselhaft. Wir hören zur kleinen Unterbrechung nochmal Annika und danach setzen wir fort und hören nochmal biografisch hin. Vielen Dank. 850 Jahre mindestens Geschichte. Aber jetzt wechseln wir in die Neuzeit, in die Gegenwart. Und da kriegen wir sicher einen Einblick, wenn Sie biografisch erzählen, auch in die Situation der Siebenbürger Sachsen dann nach 1945. Aber auch vielleicht können Sie kurz was sagen, was so vorher noch war. Aber erzählen Sie uns das biografisch, vielleicht über Ihre Großeltern.
Ja, also ich mache mal vielen Dank. Meine Großmutter mütterlicherseits war eine nicht ganz sozusagen so fromme Pfarrerstochter und die hat ein Angebot, das ihr Vater ihr angeboten hatte, nämlich eine Heiratspartie, sich entlobt. Und die ist dann zur Strafe nach Budapest geschickt worden, 1904, hat meine Urgroßmutter gesagt, das ist eine Schande, dass du den nicht heiratest, den wir dir vorgeschlagen hat, der ist reich und wir sind arm als Pfarrer, aber sie wollte den nicht und hat ihm das Geschenk wieder zurückgegeben. Und meine Großmutter sprach fließend Ungarisch, sie betete sogar auf Ungarisch. Also sie war ja dann sozusagen gewisserweise in dieser Großstadt Budapest sehr zu Hause. Meine Mutter ist 1931 geboren worden und dann dem neuen Rumänien. Mein Großvater mütterlicherseits war in Wien lange gewesen bis 1912 und dann kam leider der Krieg und alles, was er gespart hatte, ist dann verloren gegangen. Er hat immer gesagt, das Elendste, was es im Leben gibt, ist der Krieg, denn der zerstört alles, was man von Händearbeit aufgebaut hat. Das ist mütterlicherseits, väterlicherseits ist meine Oma in USA geboren, in Cleveland, Ohio, weil meine Urgroßeltern, wie viele Arme aus Osteuropa nach Amerika ausgewandert sind, aber meine Urgroßmutter dann die Entscheidung getroffen hatte, Hunger leiden kann man auch zu Hause, da muss man nicht in Amerika Hunger leiden und mit ihren Kindern wieder zurückgefahren ist. Das heißt, meine Oma väterlicherseits war dann mit einem amerikanischen Geburtsort in meinem Heimatort auch in Meschen aufgewachsen. Mein Großvater hat meine Oma geheiratet, väterlicherseits aus einer Vernunftehe, die hat leider nur bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs gehalten. Dann blieb er hier nach dem Krieg in Wolfenbüttel und die Ehe meiner Großeltern väterlicherseits war beendet, obwohl sie nie geschieden waren. Mein Vater ist 1932 geboren und meine Mutter 31. Die haben 63 geheiratet und ich kam also dann auch zur Welt.
Beide sind in Rumänien geboren.
Beide sind in Rumänien geboren. Mein Vater hat, weil sein Vater in Deutschland geblieben ist, einen besonderen militärischen Arbeitsdienst vollzogen. Alle Söhne von Kriegsverbrechern, als solche wurden die Teil, sozusagen die Väter, die mit der Wehrmacht bzw. dann den anderen Verbänden, den Kampfverbänden dabei waren, die wurden in spezielle militärische Einheiten.
Im kommunistischen Rumänien.
Im kommunistischen Rumänien. Dort hat er auch zum ersten Mal erfahren, dass sein Vater lebt. Er wusste das nicht. Aber er hatte eine gute Erinnerung, sagt, die Russen waren viel freundlicher als die rumänischen Leute. Die haben uns nämlich zu essen gegeben. Also er hat dann 4 Jahre militärischer Zwangsarbeitsdienst, musste dann noch einige Jahre auf Baustellen arbeiten. Es war so, dass die Deutschen in Rumänien zum einen, also 44 deportiert worden sind, alle zwischen 1545 und 1551 Jahren. Und die geblieben waren, war offen, was passiert eigentlich mit denen.
Wohin sind die deportiert worden?
Die sind ins heutige Donetsk-Becken, also Stalino, also Donetsk, also die Schachtjor. Die waren im Grunde genommen alle dann in den Schächten, also überwiegend Frauen. Das war übrigens ein Tabu, darüber durfte dann nicht mehr gesprochen werden. Ich bin 63 geboren in einem schönen Ort in Meschen bei Mediasch. Das ist im Kreis Hermannstadt, in einer Familie. Mein Vater, meine Mutter arbeiteten in der Landwirtschaft. Es war so, dass ja keine, die Siebenbürger Sachsen, wie die alle Deutschen, 1946 zwangsenteignet wurden, zwar komplett, also einschließlich der Häuser. Und dann schloss man sich eben der Arbeit an, die da war, nämlich in den LPGs oder in den Kolchos und Sofchos, also staatlichen Betrieben. Ich bin da zur Welt gekommen und bin in einem sehr wohlbehaltenen, sozusagen glücklichen Elternhaus.
Und haben Sie eigentlich Geschwister?
Ja, ich habe einen älteren Bruder und ich habe sozusagen eine schöne Kindheit erlebt, vor allem mit meinem Vater auf dem Feld. Ich habe daher auch sehr viel interkulturelle Kontakte, würde man heute sagen, vor allem mit Roma, mit Rumänen, auch mit einem ungarisch-katholischen Müller, in einem ganz normalen sächsischen Ort, mit einer relativ stabilen Gemeinschaft. Und da würde ich sagen, das Entscheidende war die Kirchengemeinde.
Und mehrheitlich?
Nee, nicht mehrheitlich. Naja, wir waren ungefähr 1000 Sachsen, 1000 Rumänen und ich würde mal sagen zwischen 500 und 700 verschiedene Roma-Gruppen. Das ist ein eigenes Thema, weil sie sich selber nicht so bezeichnen als Roma. Roma heißt Genosse. Also das ist dann, sie haben verschiedene Sippen. Und wir hatten unseren Ortskern, die Rumänen hatten ihren Ortskern und wir haben miteinander sind gut ausgekommen. Wir haben bestimmte Punkte aber nicht besprochen. Wir lebten ja in einem sozialistischen Land, besonderer stalinistischer Prägung. Das heißt, es gab ganz bestimmte Bereiche, die waren tabu. Man sprach nicht über die Zeit vor 48. Man sprach nicht über die Vergewaltigungen und die vielen Dinge, die passiert worden sind zwischen 44 und 51. Das wurde tabuisiert.
Weil das die besonders strikte stalinistische Phase war, oder?
Ja, und natürlich da eine ganze Reihe von Beteiligten ja lebten. Wir lebten ja mit den Tätern alle in einem Ort. Also zum Beispiel, meine Großmutter mütterlicherseits musste 1944 mit den Kindern, die nicht nach Russland, also die sowjetischen Offiziere haben gesagt, sie nehmen die Mütter, aber die Kinder lassen sie da, sagte, wir brauchen keine Kinder. Das heißt, die kleinen Kinder wurden dann den Omas und Tanten verschickt. Da sind eine ganze Reihe sozusagen dann verteilt worden und meine Oma wurde dann und über Nacht sozusagen dann Großmutter oder Erzieherin und Pflegerin von 6 Enkeln zwischen 1 und 11 Jahren und blieb sozusagen ohne Grund und Boden und dann kam das sogenannte Haus.
Ihre Mutter ist in so einem Schacht gewesen?
Nein, meine Mutter nicht. Meine Mutter war erst 14. Und war dann über Nacht Erzieherin von ihren Neffen und Nichten, hat auch eine sehr intensive Beziehung zu denen gehabt, aber sie war heillos überfordert. Sie war 14 Jahre. Und die Roma-Frau, die in unser Haus ziehen sollte, in das Haus, wo meine Mutter und meine Oma lebten, und es gab den sogenannten Häusertausch. Das heißt also, die Sachsen mussten aus den Häusern raus und zwar in die sogenannte Harupten, also die Hütten der Roma oder armen Leute, und die Armen kamen in die reichen Häuser, wobei der Reichtum ist sehr relativ. Und meine Oma war aber so stark, hat gesagt, nein, wir teilen das Haus. Das heißt, zwischen 1944 und 1951 haben sie mit einer Großfamilie Roma unter einem Dach gelebt. Das sagen die bis heute, wir sind verwandt. Und 1951 zogen sie dann am Ende des Gartens. Das heißt, sie mussten zwar raus aus dem Haus, aber und haben dann einen Schuppen von uns genommen und haben ihn umgesetzt. Und da leben sie bis heute. Also, und das war sozusagen eine Welt, wir haben ja mit den Leuten zusammengelebt.
Ich möchte mal kurz nach dem politischen Kontext fragen. Das war praktisch Absicht der Administration, also die sozialen Strukturen zu zerstören und einfach die auch die ethnischen Gruppen.
Genau, so alles. Also das ist eigentlich, da ist Absicht. Absicht, das ist, gehört zum stalinischen Säuberungsplan, also zur stalinistischen Strategie gehört, das ist ja nicht nur in Rumänien so gemacht worden, überall, dass man bestehende Strukturen zerstört, weil man kann den Kommunismus nicht aufbauen mit Strukturen, die da sind. Es ist auch so. Also ich meine, weil die Leute sich einfach wehren und in diesen Eingriff. Und wir haben ja sozusagen in Rumänien da die härteste Form des Kommunismus das erlebt, nämlich die absolute Eigentumslosigkeit. Das ist ja, in der DDR war das ja, wenn ich mal hörte, das war ja gesagt, ihr seid ja halb kapitalistisch. Also ich meine, ihr habt Handwerksgenossenschaften des Handwerks und sowas. Das sind ja Dinge, die kann man sich in Rumänien gar nicht vorstellen. Und ihr könnt Bibeln kaufen. Also das wäre, die Idee wäre ja also für Rumänien undenkbar gewesen. Ich bin da aufgewachsen und bin im Grunde genommen, muss ich sagen, dann zur Schule gegangen, erstmal zum Kindergarten.
Und Kirchgemeinde, da wollten Sie...
Da würde ich sagen, die Kirchgemeinde war der entscheidende, stabilisierende Ort, bis der Bacillus-Auswanderung kam, Ende der 70er Jahre. Und darüber konnte man nicht reden. Über Auswanderung durfte und konnte man nicht öffentlich reden. Das war.
Aber es kam wie ein Bacillus.
Es kam wie ein Bacillus. Und zwar, also wirklich, also es trug sich ein, ich kann Ihnen das erzählen, also... Kindergarten, Schule, und meine Eltern wollten nicht auswandern. Also mein Vater sagt, ich will nicht. Also mein Bruder und ich, wir hatten dann schon Interesse, als wir dann in die höheren Klassen kamen, dachten wir, das ist schön. Und es wird Sie wundern, aber die DDR-Jugendlichen haben unseren Wunsch auszuwandern sehr befördert. Denn die kamen so frei daher. Das heißt, die Vorstellung, man kann ja auch ganz anders leben. So als 13-, 14-, 15-Jähriger kamen so junge Frauen und Männer hier aus dem sächsischen und Berliner Raum. Und dann dachte ich, das ist aber toll. Also sagen wir, wenn es nach meiner Ansicht gegangen wäre, ich auch gar nicht in die DDR gezogen. So ist das nicht, denn das war ja ein tolles Land sozusagen mit den Leuten. Diese Kirchengemeinde stand massiv unter Druck, das haben wir erst nachgehört, weil natürlich die staatlichen Stellen dieses Selbstständige letztlich nicht ertragen konnten. Wir waren ja letztlich unabhängig vom Staat. Also die Nachbarschaften und die Kirchengemeinde, wir haben alles selber organisiert, selber eingesammeltes Geld und den Pfarrer bezahlt. Ganz verwundert war ich, als wir nach Deutschland kamen, dass es hier eine Kirchensteuer gibt vom Staat. Das war was völlig Fremdes.
Also. Und der Pfarrer, hatte der studiert?
Ja, der hatte studiert in Hermannstadt. Es gab ein sogenanntes Vereinigtes Protestantisch-Theologisches Institut. Und gab aber sehr wenig Plätze. Ich wollte zum Beispiel 1982, habe ich Baccalaureat, Matura, Abitur gemacht und wollte studieren. Und da gab es zwei Plätze, weil Elena Ceausescu der Überzeugung war, dass die Theologie der unproduktivste Zweig der sozialistischen Planwirtschaft sei. Und deswegen gab es nur zwei, beziehungsweise drei unserer Kirche.
Ach, das war keine kirchliche Hochschule, also Nein. wirtschaftlich unabhängig, sondern die hing am Bildungssystem des...
Sie hing an dem sogenannten Kultusdepartement, das war eine Teil der Securitate-Abteilung. Also anders als in der DDR waren die Kirchen in Rumänien keine Rechtspersönlichkeiten, sondern geduldete Organisationen der Vergangenheit. Aber natürlich hat man die irgendwie, und es gab ein kleines Institut in Hermannstadt, im Bischofshaus, sehr familiär. Ich habe da nie studieren können, und zwar, weil einfach zu wenig Plätze da waren. Zwei Plätze. Zum einen, weil wir da schon auswandern wollten. Und man wurde dann, man musste eine Prüfung ablegen, und da musste man versprechen, dass man das Land nicht verlässt. Und ich hatte ja die Idee, aber das war natürlich nur eine Idee, schon mal wegzuziehen. Aber, ja.
Und jetzt ist unsere Zeit schon fast um. Ja, weil halb ist Schluss.
Ja.
Ich habe hier immer nur eine halbe Stunde. Aber es ist so spannend, Ihnen zuzuhören. Wir können ja irgendwie mal anknüpfen. Und Sie sind ja nicht aus der Welt.
Nein,
also
nein.
Nicht weit von hier. Aber bitte lassen Sie uns noch ganz kurz gucken auf das Ende. Also Sie haben gesagt, das Auswandern war wie ein Bacillus. Und was ist denn übrig?
Das ist schwer zu sagen. Also in den Städten gibt es sächsisch-deutschsprachige Kultur, Kirchengemeinde, also Hermannstadt, Schäßburg, Mediasch. Die Sachsen haben wie alle Minderheiten einen Faible für Zahlen, die zählen die Seelen. Also sie können die genaueste Statistik, wie viele Seelen es in Siebenbürgen in der evangelischen Kirche gibt, im Internet nachlesen. Das ist, finde ich, furchtbar. Aber ich will mal so sagen, in den Städten glaube ich, dass die deutschsprachige Kultur, und die geht jetzt über die Sachsen hinaus. Das sind also, man muss sagen, Deutsch ist eine Kultursprache, die von sehr vielen Rumänen sehr geschätzt wird, auch schon immer geschätzt wurde. Und die Folge ist, dass sehr viele Rumänen, ethnische Rumänen, Orthodoxe und Freikirchler Deutsch sprechen. Und in den großen Gemeinden bin ich mir eigentlich sehr gewiss. In den Orten, in den Dörfern geht das weitgehend zurück. Da werden praktisch wenige, also außer den Denkmälern, den Kirchenburgen und den Häusern, wird wenig bleiben, weil die Leute dann eigentlich in den Städten sind. Ansonsten sind die Sachsen sehr mobil. Also es gibt eine ganze Reihe von Sommersachsen, also Ruheständlerinnen und Ruheständler, die im April wieder nach Siebenbürgen fahren, dort ihren Garten bestellen und im Oktober dann wieder nach Böblingen zurückkommen.
Genau, damit schließen wir unser Gespräch. Ich wollte Sie nämlich immer fragen, haben Sie eigentlich Heimweh?
Nein, weil ich bin so oft da und außerdem, ich plane, ich würde sagen, wenn es nach mir ging, also wenn ich dann mal in Ruhestand bin, dann kann ich auch wieder in Siebenbürgen leben, oder?
Okay, vielen, vielen Dank. Dr. Schneider, Regionalbischof in Wittenberg und Halle, und wir hören zum Schluss nochmal die Annika. Und wenn Sie einen weiteren Blick in das aktuelle Rumänien aus kirchlicher Sicht werfen wollen, dann sind Sie morgen Mittag wieder herzlich willkommen hier auf der Leseinsel Religion um 12 bis halb 1. Und dann ist Dr. Arndt Haubold hier zu Gast, Pfarrer aus Markkleeberg und fast ein Rumänie, wie Dr. Schneider sagt. Er hat da studiert und so weiter und kennt sich sehr gut aus mit der Kirche im Augenblick in Rumänien. Bitte, Annika. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.